Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen.
Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast.
Catch me to the end zone! Cyril Grayson! Henry, he's gonna pass it! Touchdown! In the traffic, it is caught!
Hallo, da sind wir wieder, der offizielle Rheinfire-Podcast mit eurem Host Patrick Hoch und wie immer, in Topform hoffe ich. David Wallen.
Immer in Topform. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Patrick. Schön, dass wir uns wieder digital treffen. Und war ja wirklich ein fabulöses Football-Wochenende.
Das ist richtig. Und wir haben da hier auch noch das Was-passiert-wenn-Szenario-Gedöns mit Playoffs und so weiter, weil es ist noch nicht alles entschieden.
Ja, es gibt Teams, die haben Playoffs geclincht und es gibt Teams, die sind raus aus den Playoffs.
Und es gibt Teams, die sind komischerweise immer noch in the hand, aber das klären wir nachher.
In the hand, genau.
Kommen wir doch zum ersten Spiel. Und zwar ist das das Spiel, was, wie angekündigt, diesen letzten Playoff-Platz wieder austauscht. Berlin gegen Wroclaw. In Wroclaw, im Stadion Lupinski. Da gewinnt dann tatsächlich Wroclaw denkbar knapp 15-12. Und es war...
Was für ein Spiel.
Bums spannendes Spiel.
Mega.
Wenn man auf die Statistiken guckt, muss man denken, wir beide hätten gespielt, ne?
Hey, was soll das denn heißen? In der Defense meinst
du? Ja, so gut war's.
Ja. Egal. Nein, ich muss ehrlich sagen, war ein mega spannendes Spiel und es ging immer so ein bisschen hin und her und da zeigt sich auch so ein bisschen wirklich die Qualität auch einer Mannschaft, wie lange man diesen Druck auch aushält, wie lange man dem standhält und nach vorne pusht. Und man muss ehrlich sagen, man wusste wirklich bis zum Schluss nicht, schafft es jetzt Berlin, schafft es Wroclaw und mit quasi auslaufender Uhr hat Aldas ja das rettende Field Goal geschossen. Ansonsten wäre das Ding in die Overtime gegangen.
Ja, und vor allen Dingen hattest du das Spiel, was du gerade sagtest, wie lange hält eine Mannschaft das durch? Einerseits, Berlin macht die ganze Zeit das Spiel, macht viel mehr fürs Spiel. Ja. Hat 244 Total Offense jetzt gegenüber 165.
Was beides aber nicht wirklich gut ist, ja?
Nee, hat aber auch deutlich mehr Passing Yards mit 186-64. Versucht die ganze Zeit das Spiel zu machen, versucht Punkte zu machen und Wroclaw hält einfach Stand und haut seinerseits die ganze Zeit den Gegner weich, würde ich sagen. Also, mit dem Laufspiel und wie Wroclaw das angegangen war, wirklich so den Gegner, wie bei dem Boxkampf, den Gegner weichschlagen, immer schön, ja, Punches oder Schläge auf den Körper, bis er dann irgendwann den entscheidenden Fehler macht, beziehungsweise zusammenbricht. Und ja, das war dann auch dieser, kurz vor Schluss, dieser Fehler.
Ja, man muss aber auch sagen, dass Wroclaw in den richtigen Momenten die Turnovers geholt hat. Im ersten Quarter einen grandiosen Pick mit einem ganz, ganz langen Pass. Dann gab es ein Busted Play mit einem Strip-Fumble kurz vor der Endzone und ich glaube, das ist genau das, was viel ausgemacht hat. Und dann hat man auf Seiten der Wroclaw Panther immer so, ich sag mal, die Rückendeckung mit einem super starken David Brzozowski, der 24 Laufversuche hatte, insgesamt netto 77 Yards gemacht hat, das ist ein Durchschnitt von 3,2. Das ist nicht richtig gut, aber es ist ausreichend. Ja, also es reicht immer, um den Gegner so zu penetrieren, das nächste First Down zu holen, auf dem Platz zu bleiben, um auch, ich sag mal, sich in die Endzone reinzupumpen und so weiter. Ne? Also das ist schon echt gut gewesen.
Ja, diese Körpertreffer, sage ich halt. Du wirst halt dadurch nicht fitter, dass immer wieder dann doch es einen Schritt nach hinten geht. Und dann denkst du, es klappt und es geht doch wieder einen Schritt nach hinten. Und so. Das ist halt auch geistig nicht, glaube ich, anspruchslos. Und wie du auch sagtest, Wroclaw war gefühlt wacher. Die haben halt diese Plays gemacht, die Bälle weggeschlagen. Wirklich genau das, was man machen muss und nicht angefangen, darüber nachzudenken, was man machen muss. Die waren einfach wacher.
Vielleicht auch grundsätzlich, beide Teams haben in der Defense richtig abgeräumt und abgeliefert auf jeden Fall. In der Offense kann man sagen, ja, Berlin Thunder, the Gunslinger, Slade Jarman, 23 Pässe sind angekommen von 51 Versuchen, 2 Interceptions geworfen, 211 Yards, 2 Touchdowns, ist nicht wirklich gut. Wurde 4-mal gesackt insgesamt, ja, auch für viele Yards. Jetzt muss man einfach mal sagen.
Du sagtest, es war nicht wirklich gut. Gucken wir mal auf die andere Seite.
Ja, genau, da komme ich jetzt gleich zu. Aber Slade, Jarman, weit unter 50%. Und jetzt kommt Matthew Vitale mit 8 von 22 und 2 Interceptions und insgesamt 70 Yards, aber auch 2 Touchdowns, wurde allerdings nur einmal gesackt. Das ist schon, ja, darf man das unterirdisch nennen, Patrick?
Es war auf jeden Fall Grütze. Also an beiden viel Grütze. Die Grütze war bei Vitale, glaube ich, nur größer. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich weiß es nicht. Anscheinend wirklich unglaublich gute Defense, die ja die das Passplay gestört hat.
Ja, und wenn man überlegt, wirklich Berlin 72 Plays, Wroclaw 58 Plays, ist ja jetzt auch nicht wenig. Das ist jetzt nicht so total auffällig irgendwie. Ja. Aber allein 24 Bälle gehen über Brozovski und Vitale ist 8-mal gelaufen. Dazu, das sind 32 Plays. Insgesamt 35 Run-Plays haben wir gesehen und netto 101 Yards. Das ist schon wirklich in Ordnung und eine wirklich sehr stabile Leistung der Berlin Thunder Defense, wo man dazu nochmal sagen muss, ja, David Brozovski ist, glaube ich, aktuell der heißeste Running Back der Liga.
Das ist richtig, vor allen Dingen, wenn du dem auf die andere Seite wieder guckst, bei Berlin, einmal 26 von Zimmermann und einmal 25 Yards von Jarman, das war ja das Laufspiel.
58 Yards insgesamt ist natürlich, hilft dem Quarterback dann auch nicht, ja, auch wenn er deutlich mehr Pets oder deutlich mehr Yards erworfen hat als Matthew Vitale, aber gut.
Wenn dann vor allen Dingen die Hälfte davon dieser erlaufenden Yards vom Quarterback selber kommen, ja, merkt man, dass der Typ gefühlt alles machen musste, ne?
Im Receiving Squad ist mir Robin Wilczek und Aaron Jackson mal wieder aufgefallen. Robin Wilczek mit den meisten gefangenen Pässen, 7 Stück für 56 Yards. Der längste Pass, den er gemacht hat, längsten Pass, den er gefangen hat mit Yards after Catch waren 16 Yards. Aaron Jackson mit 6 Catches und 75 Yards, aber 2 Touchdowns dabei, die wirklich, wirklich extrem wichtig waren und nicht einfach. Auf der Seite von den Wroclaw Panthers, ja, da kann man nicht viel erzählen, aber es gibt 2 Mann, die haben jeweils nur 3 Pässe gefangen, aber jeweils einen Touchdown. Mit Krupa und Jacewski, das ist eigentlich auch in Ordnung. Ja? Da war in dem Fall Vitale hat genau den richtigen Riecher gehabt, aber auch nach diesem Busted Play, wo der Strip Fumble bei Bell and Thunder passiert ist, da hat man halt ein kurzes Feld vor sich gehabt. Deswegen konnte man nicht viele Yards machen, aber hat den Touchdown gemacht.
Ja, da ging es eigentlich nur in eine Richtung. Also wenn du das Ding vergeigt hättest, wäre schwierig geworden. Ja, und all das hat das gemacht, was er machen sollte. Ein Field Goal Versuch. Aus 25 Yards, der war drin, mit genau 0 Sekunden auf der Uhr. Ja. Damit war das Spiel gegessen. Während Schenderlein vorher aus 42 Yards nicht wirklich getroffen hat.
Also schade. Das
Ding war manchmal in der Nähe getroffen zu zählen, sagen wir es mal so.
Ja, echt interessant. Wie sah es denn in der Defense aus? Wir haben 2 Mann jeweils im Team mit 10 Tackles. Einmal Rick Baunacke von den Berlin Thunder, wo ich letzte Woche gesagt habe, der ist so ungefähr in meinem Alter. Shoutout, mein Lieber, Rick Baunacke, 10 Tackles, 1 Tackle für Loss, dahinter Paul Seifert mit 8 Tackles und Mühren mit 7 Tackles dahinter. Ist schon knackig, ja, also insgesamt
8 Tackles. Aber es sind halt im Vergleich nur 4, ja, die so weit oben mitgespielt haben. Auf der anderen Seite sieht das durchaus anders aus mit AJ Wendland mit 10 Tackles.
Auch.
Also der hat ja mal wirklich Beton angerührt. Und dann kommt Larry mit 7, James mit 6, Newcomb mit 6, Piatkowski mit 6, Adamczyk mit 5 und dann eine ganze Latte mit 4-3.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, die Abwehr hat einfach den Steel Curtain aus Pittsburgh wiederbelebt, sagen wir.
Aber mir ist irgendwie Adam Larry noch gar nicht so aufgefallen, die Nummer 25, ja. Wir haben 7 Tackles, wir haben 1 Forced Fumble, wir haben 2 Broke-Ups, wir haben 1 Block. Das ist schon eine stramme Leistung, ehrlich gesagt.
Ja, es war so ein bisschen unspektakulär die ganze Zeit und dann war er da, als man ihn brauchte. Der Mann ist tatsächlich kein Ami, wie man normalerweise denken mag, sondern Pole.
Adam Larry oder Adam Larry, wer weiß.
Adam Larry.
Ich muss auch sagen, AJ Wendland ist ja keine Überraschung mit seinen 10 Tackles. Ein Sack ist dabei für 2 Yards, insgesamt 2 Tackles für Loss. Aber AJ, hast du eben in der Vorbereitung, in deinem Vorgespräch zu dem Podcast schon gesagt, er hat dieses Spiel, diese Defense da dirigiert und geleitet und angefeuert.
Ja, mitten
und
im Play hat er wie ein Fußballspieler quasi mit den Händen gezeigt, wo die Leute hin müssen. Dann flog der Ball dahin und hat es geknallt. Also ja, er hat wirklich...
Er ist der Dirigent.
aus der Distanz geklärt, was als nächstes passiert. Und das hat geklappt. Und deswegen diese Defense von den Panthers, die ist ganz schön gefährlich, sag ich mal.
Ist auf jeden Fall gefährlich. Sah gut aus. Schönes Spiel, sehr spannend. Am Ende gewinnen die Wroclaw Panthers mit 15-12 in einem Spiel, was ja mit auslaufender Uhr, mit einem Field Goal entschieden wurde. Sehr schön. Übrigens bei 30 Grad, deswegen habe ich eben nochmal gesagt, ja, wenn du so lange auf dem Platz bist, du willst ja auch gar nicht in diese Verlängerung rein. Ja? Du willst doch nicht da. Boah.
Nee. Und damit sind wir jetzt in der Situation, die wir angekündigt haben. Es hat sich jetzt das Playoff-Picture da wieder gedreht. Jetzt ist Wroclaw wieder drin, Berlin raus.
Aktuell.
Nächsten Spiele ist, ja, beide haben spielfrei. Wroclaw hat eine Bye-Week. Berlin müsste gegen Leipzig spielen. Das Spiel fällt aus, ist auch schon in der Tabelle drin. Und dann am letzten Spieltag muss Berlin nach Hamburg und Wroclaw spielt gegen Fischewa. Das wird noch ein spannendes Rennen bei den beiden.
Jetzt kommt dann die Frage, wenn jetzt am Ende, können ja punktgleich landen dann, ne? So, wenn ich das so richtig
dann Blick zählen habe. Die mehr gemachten Punkte, aber auf das ganze Szenario, und da gibt es ja noch ein paar mehr Szenarien, wo auch noch ein paar andere Teams drin sind, kommen wir nachher, denn die Liste ist länger und nicht ganz unkompliziert, möchte ich sagen.
Okay.
Nächstes Spiel war das Spiel der Neulinger-Prügelknaben der Liga. Fischewa gegen Prag.
Wer ist jetzt wer?
In Prag. Also offiziell in Prag, aber auf dem First Field in Fischewa. Die hatten ja das Heimrecht getauscht. Ja, die haben ja beide diese Saison nicht viel auf den Platz gekriegt. Und da war ja der Vergleich, nachdem der erste Mal abgesagt wurde, tatsächlich mal interessant zu sehen, wer da am Ende besser ist. Und ich muss sagen, das Ergebnis von 2000 Zuschauern im First Field, 19-3 für Fischewa, ich weiß nicht, ob das
jetzt
so eindeutig
jetzt,
ist.
Jetzt bleibt doch erstmal da stehen. 2000 Zuschauer ist doch schon richtig geil, oder? Also, Hammer. Ja,
das ist richtig geil.
Das ist wirklich,
und da waren noch Plätze frei.
Ein toller Erfolg. Ja, klar, sind da Plätze frei, aber das ist ja schon ein toller Erfolg, wenn man 2000 Zuschauer da hat. Fairerweise haben die Prag Lions ja dieses Heimrecht getauscht aufgrund von dem Ausfall von dem Spiel. Das finde ich total cool, und dass das dann auch von den Fans so angenommen wird. Also echt, echt top. Ich muss aber sagen, Fischewa sah ganz gut aus, ne?
Ja, also beide Mannschaften waren jetzt nicht ganz schlecht und nicht ein Totalausfall, wie man eigentlich gedacht hätte, sondern die waren beide gut, und Fischewa hat richtig gut gespielt. Also wenn man sie spielen lässt anscheinend, ist da Potenzial.
Ja. Also,
die haben 383 Yards gemacht.
Ja, top. Also wirklich Passing 248 Yards, Rushing 135 Yards, und haben da die Prag Lions auch wirklich runtergehalten vom Platz. Ja, Netto Rushing Yards 68 Yards, Netto Passing 98, insgesamt 166 Yards haben die Prag Lions erreicht. Das ist nicht viel, da zeigt sich die starke Defense der Fischewa Enthroners. Zu Recht.
Genau. Und genau in dem Spiel hat sich genau der Grund gezeigt, warum es diese Saison eher am Tabellenende ist. Sie hatten niemanden, der in Anführungsstrichen knipst. Also 383 Yards und nur 19 Punkte ist halt ein Beweis dafür, dass du niemanden hast, der den Ball in die Endzone bringt, sag ich mal, oder in Scoring Position man dann auch scored.
Ja.
Dennoch war das alles andere als schlecht, würde ich sagen.
Schlecht war es auf keinen Fall. Also es war ein interessantes Spiel. Es ist natürlich ausbaufähig, ne? Braucht man ja auch nicht drüber sprechen. Ich sage aber auch, Kevin Doyle, den ich persönlich ja schon mal erwähnt, ganz gut kenne. Und für ihn freut es mich, dass das Spiel endlich mal so gelaufen ist. Dass er endlich mal, wie soll ich sagen, ein ganz normales Spiel hatte. 16 von 25 Pässen, 254 Yards geworfen, ein Touchdown, einmal gesackt worden. Also nicht so einen richtigen Totalausfall, wo der irgendwie 3 von 25 und 8 Yards und dreimal gesackt und 0 Touchdowns oder sowas, ja, sondern wirklich mal eine echt vernünftige, schöne Leistung und dann das Ding auch noch gewinnen mit 4 verschiedenen Receivern in dem Fall, wobei Kollege Toth oder wie wird's ausgesprochen?
Todd. Ich weiß es nicht.
5 Catches, 111 Yards und ein Touchdown. Und dann Martin Jr. dahinter auch 5 Catches, 91 Yards. Das ist schon mega gewesen.
Ja, man hat so richtig gemerkt, dass Kevin Doyle nur ein Spiel hat, wo er nicht von Anfang an irgendwas hinterherlaufen muss, kein Druck da war und nicht von Anfang an gejagt wurde, sag ich mal. Sondern einfach mal.
Was, wie fandest du den Quarterback der Prague Lions, TQL Fields? Wie hat dir denn gefallen?
TQL Fields war, hätte man früher in der Schule gesagt, er war stetig bemüht. Er hat echt viel versucht, viel gemacht, aber hatte am anderen Ende niemanden, der genauso auf dem Niveau alles versucht und tut.
Ich hab auch das Gefühl, dass bei den Prague Lions auch die Saison die Luft raus ist, die Offense Line ist geschwächt, also irgendwie ist TQL Fields da wirklich nur unterwegs gewesen, ja. Hat aber 17 von 28 angebracht, gar nicht so schlecht, eine Interception geworfen, 107 Yards, war aber auch der beste Runner des Teams, was mich ein bisschen gewundert hat, weil Suselka hat ja gespielt, hat aber sieben Versuche, 17 Yards erreicht, oder netto sogar nur 8 Yards, den hat man mal im Backfield getackelt. Was war denn da los? Wo war denn Suselka?
Man hat bei den TQL Fields Rushing Yards, bei den 36 auch immer gesehen, dass er während des Laufs immer nach einer Anspielstation gesucht hat, solange er konnte. Immer den Kopf oben links, rechts geguckt, vielleicht ist ja jemand frei, vielleicht möchte ja jemand den Ball. Aber dann muss er nachher den Ball unter die Arme nehmen und selber laufen. Also irgendwie ist das noch nicht in Sync, sag ich mal. Das wird es diese Saison auch wahrscheinlich nicht mehr. In der Verteidigung hatten wir auch hier Beton, zumindest auf der Seite der Pescheva and Throners.
Ja.
Denn da gab es Bodnar mit 10 Tackles, Noscha mit 9 Tackles, dann Gaspar, wie immer, mit 7, dann Gesan, Reagan mit jeweils 6 Tackles, die haben richtig Gas gegeben und auch Prag keinen Raum zur Entfaltung gegeben.
Und du siehst Benedikt Bodnar, ne, 10 Tackles, das ist schon eine Macht, ja. Einen halben Tackle für Lost dahinter. Statistik sagt, es gab keine Broke-Ups und keine Blocks und keine Quarterback-Hurries. Ich habe aber welche gesehen. Wir haben 2 Forced Fumbles.
Ich auch.
Da muss der Statistiker vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber es war schon gut. Es war wirklich gut und es war auf jeden Fall interessant. Es war interessant zu sehen und die Defense war stark. Ja, somit hatte die Offense natürlich schwer. Ich mag aber auch beides. Also ich kann nicht sagen, dass ich das Spiel nicht so gut finde, wenn die Defense sehr stark ist. Deswegen, das ist schon in Ordnung.
Ja, aber auf der anderen Seite hattest du Prags Defensive, da ist ja nichts passiert. Also da kommen 2 Leute zusammen auf 12 Tackles.
Ich weiß auch nicht, aktuell muss ich ehrlich sagen, mit dem Linebacker Attila Ischik, den ich persönlich ja extrem gut fand. Ich glaube, der war Defensive Player of the Year oder Defensive Rookie Player of the Year von den Istanbul Rams. Und der ist sehr unauffällig in Prag einfach, ja.
Ja, da ist so das Gefühl, ich habe so Semi-Lust, habe ich den Eindruck.
Ja, vielleicht ist da auch, wie gesagt, einfach die Luft raus. Die Leute versuchen sich nicht mehr zu verletzen und denken schon an die nächste Saison. Kann ja sein, ja. Was war mit Terrence Newell? Wie fandst du den? The Second, Terrence Newell, The Second.
Terrence Newell, The Second. Das war irgendwie auch immer so mit der Handbremse. Also so nicht konsequent genug und vielleicht mal bei seinen Wegen zum Gegenspieler schlecht aussehen oder so, sondern alles auch sehr sicher.
Ja, sehr Safety einfach. Safety first. Ja, ein interessantes Spiel, vielleicht nicht das spektakulärste Spiel. Am Ende Fescherevar im 4. Quarter nochmal 13 Punkte rausgeholt. Gewinnen die Fescherevar and Throners gegen die Prague Lions mit 19-3 auf dem First Field bei einer Attendance, also bei einer Zuschauerzahl von 2000 Zuschauern. Schöne, glatte Zahl, um das mal so zu nennen. Aber
was tatsächlich auch zeigt, dass da Potenzial herrscht.
Da ist Potenzial, auf jeden Fall. War gut.
Also wir sehen nächstes Jahr hoffentlich ein weiteres Duell zwischen den beiden. Mal gucken, wie das dann aussieht.
Ja.
Vielleicht hat der eine oder andere da dann mehr Bock, sag ich mal. Nächstes Spiel. The Battle for Austria.
Was war denn da los, bitte? Bevor wir irgendwas sagen. Meine Fresse, was für ein Spiel.
4.452 Zuschauer auch in der hohen Warte haben ein begeisterndes Footballspiel meiner Meinung nach gesehen, was zwar nicht Arsch voll Punkte hatte, aber das, was da an Punkten flog, das hat das Spiel richtig knapp und richtig spannend gemacht.
Ich sage jetzt, ohne dass wir überhaupt über eine Statistik gesprochen haben. Raiders, Tirol hätten das Spiel gewinnen müssen in dem Fall.
Ja, tatsächlich. Also statistisch gesehen hätten sie es gewinnen müssen. Ist aber tatsächlich nicht passiert.
Es ist
wir haben halt wieder nicht gesehen, passiert, dass Wien so ein bisschen mehr in der Playbook-Tasche hat, sag ich mal. Ein bisschen mehr Tricks auf Lager.
Ja, ein bisschen Ruhe hatten sie auch. Statistisch gesehen relativ ausgeglichen. Total Offense Yards 296 zu 313. Offensive Plays 65 zu 51. Ist schon eine kleine Difference drin. Die Vienna Vikings haben definitiv auch mehr Yards gemacht per Play. Also 6 zu 1 haben sie gemacht. Und die Raiders Tirol 4,6 Yards per Play gemacht. Man sieht da schon die leichte Stärke. Aber wenn ich jetzt allein auf die Leistung von Chris Helbig schaue, das ist jetzt nicht, wo du sagst, wow.
Ja, aber vorher erzählen wir euch nochmal, wie das Spiel überhaupt ausgegangen ist.
Ah, haben wir noch nichts gesagt. Ach so.
Bierbaumer scorte für Wien relativ früh auf einen Pass von Chris Helbig mit 7 zu 0. Dann war erstmal Ruhe.
Relativ früh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit.
Ja, relativ früh, kurz vor Ende. Ja, okay. Dann hatten wir erstmal Ruhe. Dann kamen die Raiders Tirol zurück durch einen Ein-Yard-Run von Haselwarter.
Ja.
Banta.
Haselwarter.
7 zu 7, genau. Und dann durfte Kimi Pajarin mit einem 20-Yard-Run ja, im vierten Viertel nochmal auf 13 zu 7 stellen. Und dann hatte Tasic leider einen Ausfall und machte nicht noch den Extrapunkt, was vielleicht am Ende das Spiel noch hätte entscheiden können.
Ja, aber weil es waren noch 5 Minuten 27 Zeit, als die Raiders Tirol den Ball zurückbekommen haben. Und das ist so, da ist nichts mehr passiert. Da stand die Defense der Vienna Vikings wie eine Eins. Also
tatsächlich hat Tirol die ganze Zeit an der Tür gekratzt und ist nicht reingekommen, sagen wir es so.
Ja, also was ich interessant fand, dass Lalo noch die Interception gefangen hat von Dolinschek. Er hat echt was probiert, hat das Ding 74 Yards returned und wurde dann noch getackelt. Wobei, es war ja nicht unclever, inbounds zu oder vor der Endzone zu Boden zu gehen. Ich weiß nicht, ob du da als Defensive Back, wenn du da auf Firestarter bist, irgendwie drüber nachdenkst. Aber dann konnte man halt in Ruhe das Ding abknien und nach Hause fahren.
Runterlaufen lassen.
Klar. Knapp.
Aber
bestimmt.
Kreativität ist, glaube ich, auch das Zeichen dieses Spieltags. Also da waren sehr viele, in allen Spielen sehr viele Flea-Flicker, Razzle-Dazzle-Plays bei, wo du gesagt hast, okay, kann man machen. Geht ja um nichts mehr so ungefähr, beziehungsweise jetzt, entweder jetzt oder nie. Also, ne, und das haben auch die beiden gezeigt, allerdings ja, Tirol da den kürzeren Strohhalm gezogen, leider. Wobei Dolinschek auch nicht die beste Leistung abgerufen hat, muss man sagen. Mit 23 von 38 Pässen, 2 Interceptions und 178 Yards, das war, naja.
Ja, das stimmt, aber gegen so eine starke Wiener Defense ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Und trotzdem war da 2, 4, 6, 8, 9 Passempfänger gefunden, ja, die er angespielt hat. Und das finde ich schon gut, ja. Auch Philipp Hauen dahinter, 9 Catches, 94 Yards. Auch Tobias Bonatti dahinter, 3 Catches für 10 Yards, aber auch im Run 12 Versuche, insgesamt 56 Yards netto erlaufen. Und Haselwanter 10 Versuche, 34 Yards, den Touchdown dahinter, den wir eben besprochen haben. Ja, es war ein super spannendes Spiel, fand ich einfach.
Also es hat mich tatsächlich gewundert, dass
so schön knapp,
dass Wien Philipp Hauen nicht containen konnte. Er hatte bei 9 Receptions 94 Yards, das ist eine ganze Menge Holz und
ja, den hat er auch immer gesehen. Ich fand aber auf Wiener Seite ganz klar, Weston Carr hat in der ersten Halbzeit alleine schon über 100 Reception Yards gehabt. Und auch mit dem Touchdown in der ersten Halbzeit von Wien und Vienna, ist Bierbaumer quasi durch 3 Tackler durchgelaufen, der Tight End, bis in die Endzone rein.
Ach, da waren also Tackler.
3 Stück, ja. Sollten da gewesen sein, eventuell. Aber durch die ist er einfach durchgegangen, ja. Und hat das Ding gemacht. Und Helbig war natürlich auch wieder extrem gut zu Fuß. In den richtigen Momenten.
Er hat 11 von 21 Pässen angebracht. 52 Yard, Prozent der Pässe sind angekommen, hat einen Touchdown gemacht und 217 Yards. Das ist okay. Damit kann man ein Spiel durchaus gewinnen, wenn das Laufspiel auch noch funktioniert. was so semi funktioniert hat. Pajarin haben wir erwähnt, dass er den Touchdown gemacht hat, den entscheidenden. Aber der hat auch nur 72 Yards erlaufen.
Vielleicht auch nochmal auf Kollege Quarterback Dolinchek zurückzukommen. Beide Interceptions, die er geworfen hat, waren beide tippt, also wurden vorher berührt. Also er hat die nicht direkt in die Arme des Gegners geworfen.
Das hätten halt auch einfach nur Incomplete Passes sein können. Tatsächlich sah der eine sogar so aus, als würde den keiner mehr kriegen. Hatte da irgendeiner doch seine Finger am Ball, sag ich mal. Ja, das war ein spannendes Spiel.
Gut, ja.
Nicht Highscoring, aber richtig, richtig knallhart. Und Tasic hat tatsächlich an dem Wochenende mal so gar kein Field Goal gescored. Also er hat es zwar mal angetreten, einmal aus 41, einmal aus 37 Yards, beide Mal vorbei. Und auf der anderen Seite Sanin auch aus 35 Yards nicht getroffen. Normalerweise sind die beiden ja die sicheren Bankkicker in der Liga. Was war da los?
Das ist echt eine Frage, ne? Aber ja, was hätte es im Endeffekt gebracht? Ne? Hättet auch nur ausgeglichen. Wieder.
Ja, dann hätte man eine Verlängerung gehabt. In der Verteidigung war nur quasi ein Teil der Gebrüder Ogbewohn UG am Start. Nämlich Lucky Ogbewohn mit 8 Tackles.
Die Tackle GmbH meins, ja.
Ja. Und Precious ist zweimal über den Gegner gefallen, sagen wir es mal so.
Ist zweimal mein Gegner gefallen, ja.
Da war nicht viel los. Also verteidigungsmäßig konnte Tirol noch ein Schüppchen drauflegen. Fürs nächste Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt, denn dann hast du vielleicht Wien auch im Griff. Denn die haben verteidigungsmäßig Standardkost abgeliefert.
Ja, Wien ist ja grundsätzlich auch so. Du hast eben den Steel Curtain der Pittsburgh Steelers erwähnt. Ich finde aber Benjamin Strait oder Horvat Iljetschko, die sind immer stark dabei. Ja, auch die 74 Yard Interception Return ist ja kein Touchdown gewesen von Lalo dahinter. Das hat das im Endeffekt ausgemacht. Ja, man sieht, dass Xavier Edwards auch 4 Tackles hat. Auf die Seite haben die einfach wenig gespielt, was auch verständlich ist. Ja, war einfach ein sehr, sehr heißes Spiel und ich glaube, da ist auch auf österreichischem Boden sehr viel Emotionen drin, wenn die beiden Teams gegeneinander spielen.
Wie kommt's? Hast du gesehen in der Zusammenfassung, dass die öfter mal länger diskutiert haben, wenn was passiert ist?
Ja. Wen ich aber auch stark fand, um Raiders Tirol noch mal reinzuholen, ist Tim Unger. Auch wenn er im Grunde nur 4 Tackles hat, aber er hat die ganze Zeit Druck aufgebaut. Er war die ganze Zeit da dran. Also war ein Topspiel von Tim Unger.
Sag mal so, den hat der Quarterback Chris Helbig immer als letztes gesehen bei ungefähr jedem Play.
Bevor es dunkel
war. Der Mann war gefühlt Mitbewohner bei Chris Helbig. Der war gut. Es hat nur nicht, es fehlte immer so der Schritt, aber trotzdem. Die beiden in einem Playoff-Szenario, was für ein Spiel.
Sag ich. Ja, 4.452 Zuschauer übrigens im Stadion an der Hohen Warte. Ist bei den Vienna Vikings, glaube ich, auch so ungefähr Standard, ne?
Ja, irgendwie sowas um die 4 bis 5, das ist ja richtig.
Toll, super.
Toll. Nächstes Spiel, eine lange Reise für Stuttgart nach Barcelona.
Puh.
Ja, da habe ich mir eigentlich auch was anderes vorgestellt als einen knappen 31-22 Sieg der Stuttgart
überboten. Ist eigentlich Kenyatti Allen noch da oder ist er nach Hause gefahren? Ich habe das nicht mitbekommen.
Das ist eine gute Frage. Ich habe es auch nicht
mitbekommen. Weil ich glaube persönlich, die haben Kenyatti Allen noch so in der Hinterhand, falls der Fall des Falles eintritt, der ja passieren kann und sich Riley Hennessy verletzt, dass man ihn noch mal aus der Zauberkiste holt und sagt, ha, 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 er ist noch da.
Ja, oder ihn braucht so nach dem Motto, ja, ihr kennt jetzt Riley Hennessy, kennt ihr denn auch Kenyatti Allen? Wer weiß.
Ja, wer weiß. Also vielleicht auch, ne, ich meine, Kenyatti hat ja wirklich Talente. Und falls sich jetzt einer dieser amerikanischen Spieler verletzt, ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, einen anderen amerikanischen Spieler noch da zu haben, weil die Signing-Frist ist vorbei. Alle, die sich jetzt verletzen und raus sind, sind raus. Dann hast du die Position nicht mehr besetzt. Du kannst nur einen
Emergency-Quarterback nehmen, das ist richtig.
Den kann man holen, ja, das stimmt. Deswegen.
Wie gesagt, Stuttgart gewann 31-22 und tatsächlich, meiner Meinung nach, statistisch gesehen alleine, hätte Stuttgart Barcelona ganz übel den Hintern versohlen müssen. Ist aber nicht passiert. Ich sag nur, 501 total Total Offensive Yards gegenüber 258 bei Barcelona. Ich meine, das ist gefühlt, das sind Weltenunterschied, aber irgendwie.
Das Doppelte einfach, ja.
hat das nicht geklappt.
Ja, aber ich muss auch sagen, im ersten Quarter oder fast in der ersten Halbzeit war Barcelona ja dran an dem Ding, ja. Es gab Interception, Return, Touchdown. Ja, und so ab dem dritten Quarter ist Barcelona einfach zusammengebrochen. Und
da, selbst da war Barcelona auch ein bisschen dran. Und im vierten Quarter ist halt nichts mehr passiert.
Aber wer ist denn überhaupt Niklas Kanda? Oder Kanda? Wer ist das? Wo kommt der denn auf einmal?
Gute Frage. Her? Das ist der neue Go-To-Guy im Laufspiel bei Stuttgart. Der hat nämlich mal 110 Yards erlaufen und einen Touchdown. Ich habe mich auch gewundert, habe ihn recherchieren wollen und habe ihn auch recherchiert und ihn nicht gefunden, tatsächlich.
Und ihn nicht gefunden. Das ist schon mal gut. Das ist interessant. Er hat ja auch keinen Namen hinten drauf stehen, aber Niklas Kanda ist da schwer unterwegs. Kai Hunter dahinter mit 14 Tries, 65 Yards netto, einem Touchdown. Das Running Game war einfach vorhanden. 200 Yards laufen gegen die Barcelona Dragons. Nicht übel.
Ja, und beide Quarterbacks mit über 60% der Pässe an den Mann gebracht.
Ja.
Insofern, da war schon freies Feld in Sachen Passen. Aber Riley Hennessy hat das mit 300 Yards besser ausgenutzt als Connor Miller mit 245. Allerdings haben beide zwei Touchdowns geworfen. Das Spiel ging primär durch die Luft. Und dann fehlte bei Barcelona halt so dieses im Laufspiel. Monton nur mit 25 Yards. War das?
Primär durch die Luft würde ich fast negieren, weil du hast 42 Rushing Plays bei den Stuttgart Search insgesamt und 35 Plays im Passing. Also die Stuttgart Search sind sehr, sehr viel gelaufen. Definitiv.
Auch also sehr erfolgreich. Richtig, Barcelona hätte mehr laufen müssen, dann wäre das vielleicht noch enger geworden, das Spiel, aber ist nicht passiert. Ja,
wer weiß, wenn du mit deinen 13 Tries, die du versucht hast, nur 24 Yards machst,
wird eng, kann ich mal sagen.
Wird eng.
Ja. Ich meine, auch im Receiven, Stuttgart, Stuart Jr., 113 Yards, Yannick Meyer, 111 Yards, ja, Louis Geier, 22 Yards.
Und da wollte ich sagen, und dann kommt nichts mehr, ne? Louis Geier, ja, ein super Typ, 4 Catches, 22 Yards. Aber du hast Yannick Meyer und dann ist Stuart Jr. mit 113, 111, das ist schon, boah.
Ja, die waren einfach nicht in den Griff zu bekommen, ne? Beide auch mit dem Touchdown.
Ja. Und auch da hat Niklas Kanda 2 Catches gemacht für 18 Yards.
Das ist richtig.
Mann, also der alleine hat 128 Yards gemacht, der Junge.
Keine Ahnung, woher der gute Mann kam, aber das war eine super Leistung und wir hoffen, dass wir da noch mehr sehen. Allgemein war das aber ein komisches Spiel, tatsächlich. Also man hatte nie das Gefühl, dass Stuttgart da irgendwas wirklich anbrennen lässt. Aber am Ende war es dann doch irgendwie knapp.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit den Kollegen aus Barcelona so weitergeht, weil das war wirklich keine wirklich gute Leistung. Und ich fand auch so die Körpersprache der Barcelona Dragons hat viel ausgesagt. Da.
Meinst du, da war schon so
großartig und ja, ja.
Gucken wir mal, kicken wir mal ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Aber dagegen hat dann, ich meine, da kannst du da ja als Stuttgart eigentlich mal richtig gegenhalten und den Sack direkt von Anfang an zu machen, aber das ist auch nicht passiert.
Und jetzt kommen wir zur Tackle-Statistik. Mitch Fettig, super Spiel gemacht, hat 7 Tackles. Wer ist denn der Erste bei Barcelona?
Luke Lenner mit schnuckligen 10 Tackles mehr, 17.
Genau, 17 Tackles, meine Herren.
Ja, und danach war auch waren auch Vera und Slade nur noch mit 8 und 6 dabei. Und dann Burugani mit 5 und dann der Rest so, ja, lief mit. Da hat Barcelona defensiv echt einen guten Job gemacht, da Leute umzunieten, sag ich mal. Während Stuttgart da so, ja, lassen wir es mal laufen und greifen dann zum gegebenen Zeitpunkt zu, sag ich mal. Mhm.
Ja, es ist interessant, dass Stuttgart im Grunde 35 Tackles hat und Barcelona hat insgesamt 68 Tackles. Also die Barcelona-Defense hat genau doppelt so viele Spielzüge aufgehalten, wie die Defense der Stuttgart Search.
Ja, und wenn dann die Offensive von Barcelona mit Theo Landstrom und Connor Miller mal so richtig in Tritt kommt wie am Anfang der Saison, dann sieht so ein Spiel auch komplett anders aus, meiner Meinung nach.
Naja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ein, wie nennt man sowas? Die Hose runtergezogen, oder?
sagen wir es mal so, es, auf dem Papier hörte sich das an, wie das wird ein Knaller, das Spiel. Ja. Auf dem Feld, ja, musste man dann tatsächlich als Mailand die Hose runterlassen, sag ich mal, denn man verlor 53-14 in dem PSD Bank Arena vor 5269 Zuschauern gegen die Frankfurt Galaxy und da war nichts zu holen.
Den ganzen muss kurz Tag. Die Hand heben und nochmal sagen, 5269 Zuschauer, mega Frankfurt Galaxy in dem geilen Stadion, was sie da haben, ja. Und jeder, der noch nicht da war, fahrt da mal hin. Diese kleine PSD Bank Arena, das ist mega das Ding. Da passen irgendwie 7.500 Leute rein und wenn da 5.200 drin sind, ist da eine Bombenstimmung. Und ich glaube, wir beide, ja, werden das in 2 Wochen auch erleben oder in anderthalb
Denk
Wochen.
Denke ich ungefähr. Mal. Haben wir zumindest
vor. Weil ich fahre auf jeden Fall nach Frankfurt runter. Ich freue mich auf das Spiel. Ich gucke mir das an. Und Patrick wird auch dabei sein. Dann werden wir vielleicht mal ein bisschen im Vorfeld von der Sideline so berichten, mal schauen, was da so los ist. Das ist schon echt richtig geil. Dann hat man aber am Wochenende ein Spiel gesehen, dass sie Frankfurt Galaxy absolut bestimmt haben und irgendwann mit 39-0 geführt haben. Und dann kamen die Backups aufs Feld. Das hat man da ein bisschen gemerkt. Nichtsdestotrotz hat die Frankfurt Galaxy weiter gepunktet. Und das spektakulär. Mit Heidrich im Endeffekt auf Quarterback. Wirklich teilweise spektakulär. Das einzige Highlight, was wolltest du sagen?
Dass Frankfurt 541 Total Offensive Yards hatte. Und Mailand mit Luke Saatka nur 149. Was wirklich so Bankrotterklärung, Hose runterlassen, irgendwie sowas ist.
Das ist gar nichts. Also da die hätten auch gar nicht hinfahren brauchen für das Game, ja. Das der einzige Lichtblink war Burrell mit seinem 98-Yard Kickoff Return Touchdown, der wirklich toll, spektakulär und sehenswert war.
Ja, es war einer der schöneren, das ist tatsächlich richtig. Aber wie du gesagt hast, Heidrich hat ein super Backup-Spiel gemacht und er hat sich auch zweimal in die Touchdown-Statistik eingetragen.
Ja.
Mit 72 genau. Yards.
Er hat nur 4 Bälle geworfen oder 4 Pässe angebracht.
Während vorher Jacob Sullivan mal kurz 3 Touchdowns durch die Luft und 2 Touchdowns auf dem Boden gemacht hat und dafür gesagt hat, so, jetzt kann mal jemand anders machen.
Ja, es reicht dann irgendwann auch. Da muss der Backup-Quarterback auf dem Platz. Das haben wir ja bei Ryan Fire auch gesehen. Und kommen wir gleich drauf, aber hier an der Stelle schon mal Shoutout an Rohat Dagdel. Ein mega Game gemacht.
Ja.
Luke Saatka auf der anderen Seite hatte so ein naja, Game. Ne? 15 von 24 Pässen angebracht, 529 Yards, ein Touchdown. Eigentlich, wie wir wissen, in der Statistik kann er wesentlich mehr. Aber irgendwie lief da nichts
beim Jetzt komme ich mit einem Fakt um die Ecke, der mich sehr stört. Es gab insgesamt 24 Passing Plays und es gab 29 Rushing Plays. Mhm. Im Durchschnitt haben die Milano Siemen 0,7 Yards pro Lauf erreicht. Im Durchschnitt.
Das heißt auf gut Deutsch gar nichts.
Null. Also das kannst du, also weniger als ein Yard pro Lauf im Durchschnitt. Da musst du mehr passen. So würde ich jetzt mal so als Außenstehender behaupten, wirf doch besser den Ball.
Als banalen Fakt.
Banaler Fakt, ja. Vielleicht, ich bin kein Offense-Koordinator, ich bin jetzt nicht der hellste Typ da, ne, aber im Ernst, wirf den scheiß Ball. Willst du mich verarschen?
Ja, also wenn unser denn? Trainer damals immer gesagt hat, wir versuchen ungefähr 50-50 zu spielen, damit der Gegner nicht weiß, was wir machen. Das ist da tatsächlich nicht passiert.
Nee, also man hat wirklich den Fokus aufs Running Game gesetzt, was nicht vorhanden war. Und deswegen verstehe ich es nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, vor allen Dingen, weil man 6 Leute hat laufen lassen und alle 6 haben nicht wirklich viel gebracht.
Ja.
Das waren die beiden Quarterbacks auch noch für minus 14 und minus 16. Aber auch der Rest, die etatmäßigen Runningbacks, das war, vergessen wir es, sagen wir es mal so.
Lorenz Regler, komm mal auf die schöne Seite wieder. Lorenz Regler auf Seiten der Frankfurt Galaxy hat ein richtiges Highlight-Game. 7 Catches, 90 Yards und den Triple, den Hattrick, den Touchdown. 3 Touchdowns hat er gemacht, war richtig geil. Ich fand aber auch Reese Horn wieder extrem stark. 6 Catches, 113 Yards. Und du hast wirklich gemerkt, der ist da, der nimmt die wichtigen Dinge. Der hat ein paar richtig lange, geile Bälle gefangen, genau wie Lorenz
Regler. Der hat quasi so Lorenz Regler vorgelegt, sag ich mal. Großen Raumgewinn gemacht, damit dann die kürzeren oder mittellangen Pässe bei Lorenz Regler landen können.
Und jetzt kommt ein Satz, den werde ich jetzt gleich bei dem letzten Spiel, worüber wir berichten, nochmal sagen. Wenn du dem Quarterback so viel Zeit lässt, dann geht er seine Option durch. Und es gab auch, deswegen hat Jacob Sullivan auch seine zwei Rushing-Touchdowns, weil er hat Option 1, 2, 3, 4, 5 durchgeguckt und hat ruhig nochmal drüber geguckt, 4, 5, 4, 3, 2, 1 und sich dann gedacht, ja, pff,
drei sah gut aus.
Es ist keiner frei, ich gehe selber.
Ja, oder so.
Und die Zeit hatte der einfach. Der konnte da ganz in Ruhe, der General auf dem Feld sein, links, rechts, geradeaus, boom, Pass angebracht und fertig. Und das war, ja, das
nochmal zeigt von vorne sich auch gucken und dann Statistik. Entscheidung treffen. Man hat 370
Yards insgesamt Passing ist absolute Spitze.
Nicht das Gefühl, dass Jacob Sullivan immer so lange gebraucht hat, um den Ball loszuwerden, weil er überlegen musste, was er tut. Da kommen wir nämlich gleich auch nochmal drauf, dass das andere Quarterbacks durchaus das Problem anscheinend haben. Sondern 1, 2, 3, 4, 5. Fangen wir nochmal von vorne an, wie es jetzt aussieht. Und machen dann das, was wir machen können.
Ja.
Also der hatte echt, man sah das auch, wie der Kopf sich bewegte. Wirklich
die und wie viel Ruhe er hat. Ne? Er hat ja immer die Augen sehr weit offen. Ja, er reißt immer die Augen so auf. Wahrscheinlich so ein bisschen auch Aufregung. Aber das ist auch einfach sein Wesen. Er ist halt ein sehr, sehr emotionaler Spieler und man sieht schon, und der stand da wirklich und hat gewartet und gewartet und war, der war überhaupt nicht im Stress, das war wie im Training, also
nee, wenn man das Videospiel sieht, hätte man wahrscheinlich immer einen Haken hinter jedem einzelnen Receiver gesehen oder ein X, den nehme ich nicht, wieder von vorne und dann irgendwann den Haken oder ich laufe selber, also es war
ja
beeindruckend. Nein, war stark. Und ja. Ryan Rimmler scheint wirklich wieder da zu sein.
Ja.
Hat getroffen aus 49 und 41 Yards. Das
Ryan the Rim Rimmler ist wieder am Start, Gott sei Dank.
Das macht mir tatsächlich Angst, denn mit dem Mann bist du eine echte Waffe, wenn der in Topf kommt. Ja, und bei Mailand ist halt nichts passiert. Da hat es,
hey, es kann nur ein gigantisches Spiel werden zwischen Ryan Fire und Frankfurt Galaxy, das letzte Saisonspiel. Also es kann nur ein gigantisches Spiel werden. Es besteht gar keine andere Möglichkeit.
Nö, das zwei Quarterbacks, die da knallhart den Ball übers Feld prügeln und dann gucken wir mal, was sie hinten
bei rauskommt. Und noch zwei gute Defenses dahinter, ja. Aber fangen wir doch mal auf der Defense-Seite mit Milano an und in dem Fall mit Devin Burrell, der ja diesen Kickoff-Return-Touchdown gemacht hat, war aber auch gleichzeitig der beste Tackler des Teams mit 7 Tackles. Tolles Spiel. Ganz ehrlich, also ohne den Mann hätte es noch viel, 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 viel beschissener ausgesehen. Er hat sich wirklich den Hintern aufgerissen, um das noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
Man hatte auch das Gefühl, dass er relativ miese Laune hatte, als er festgestellt hat, dass er da allein unterwegs ist.
Ja, es ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es war wirklich, es tut mir manchmal so leid, ne? Dann auf der Seite der Galaxy, Simeon Gabriel mit 7 Tackles, 2 Sacks für minus 27 Yards. Heidewitzka, den hat er schön abgeräumt, ja. Auch Ashantre und Sebastian Silva Gomez jeweils mit 7 Tackle und Silva Gomez mit einem halben Sack für 6 Yards. Und schön gespielt. Mark Anthony Moore, auch 5 Tackles dahinter.
Ich würde sagen, das Spiel läuft unter dem Titel Machtdemonstration der Frankfurt Galaxy. Würde ich so sagen.
Ja. Das kann man so sagen. Also das ist wirklich ein Spiel gewesen, wo die Frankfurt Galaxy erst recht in den ersten 3 Vierteln gezeigt hat, ganz klar, wir halten hier die Null und wir, ja, ich sag's auf Deutsch, wir hauen euch auf die Fresse und danach kommen die Backups auf den Platz. Ja, und warum nicht? Ja,
komm, und wer uns in den Weg stellen, sich in den Weg stellt im Rest der Saison, ihr könnt ja schon mal sehen, was hier passiert. Das wird tut weh.
Und dann kommt Heidrich um die Ecke als Backup-Quarterback. Ja, und man sagt, 4 von 10 ist vielleicht nicht so richtig geil, aber für einen Backup-Quarterback, komm. Und 2 Touchdowns geworfen. Der hat seinen Job gemacht. Was ist los?
Ja, ist vollkommen okay. Darf man machen. Ich meine, es gibt ja auch Situationen von Backup-Quarterbacks, die wir auch diese Saison schon hatten. Da ging dann das Theater erst richtig los, sag ich mal.
Ja.
Aber wir hatten noch ein Spielchen, bevor wir zu Ryan Fire kommen.
Oh.
Ja, in dem auch gleich wieder unsere Meinung deutlich zu hören sein wird. Hamburg spielt zu Hause gegen Paris und versucht sich am Strohhalm festzuhalten, sage ich mal, um noch in die Playoffs zu kommen und verliert 29-19. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, Paris hat 400 Yards abgeräumt, total. Und Hamburg nur 296. Ich meine, allein daran sieht man diesen Unterschied. Und
ja, 100 Yards Unterschied.
Ja, der zweite Quarterback bei Hamburg. Sein.
Ich weiß gar nicht, ist der noch da?
Ich weiß es auch nicht, weil in dieser Situation hätte man das durchaus mal probieren können. Ich meine, Moritz Mark hat ein super Spiel gemacht. Ich meine, 45% der Pässe angebracht, 15 von 33, 254 Yards, zwei Touchdowns. Und
ja, gut, hat 45% der Pässe angebracht, würde ich jetzt nicht behaupten als gut.
Für Moritz Mark.
Ja? Na komm, also er ist der Starting Quarterback jetzt bei den Hamburg Sea Devils. Moritz Mark ist ein guter Quarterback, das wissen wir, ja. Ich halte große Stücke auf ihn, aber 15 von 33 ist nicht wirklich gut. Aber mit 15 Pässen 254 Yards machen.
Das ist
und
gut.
Zwei Touchdowns, das ist top.
Das ja, und da waren ein paar Dinger.
So können wir das stehen lassen.
Patrick, so Style Patrick mit Holmes drin, im Fall ja. Noch ein Pass.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da hat er,
hat gezeigt, was für ein Potenzial er hat.
Absolut. Also das hat er gezeigt und das war geil und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe das Spiel gesehen. Die Interception, die er geworfen hat, war übrigens tippt. Also er konnte gar nichts dafür. Ja, der spielt sehr sauber und sehr sicher und ist ein sehr ruhiger Spieler in der Hinsicht. Mir hat das gut gefallen. Also da kann man nicht sagen, dass das irgendwo schlecht war.
Daher was mein ich komisch Tipp finde, an Hamburg.
Ja,
lasst ihn immer spielen. Lasst ihn immer spielen. Holt euch
die Saison kann man nicht spielen lassen.
Nein, und auch nächste Saison gibt ihm die Chance, noch weiter zu wachsen, weil der ist, wird halt immer besser tatsächlich. Und auch immer erfahrener. Und so eine Quarterback-Diskussion braucht man nicht. Und hätte man sich die Saison.
Ah, vielleicht ist das deine Meinung, Patrick. Also meine Meinung ist dazu, die amerikanischen Quarterbacks oder die man dann scoutet, haben ein deutlich höheres Spielverständnis und können und sind deutlich besser als die deutschen Quarterbacks. Und vielleicht trete ich jetzt mal eine Diskussion los und ernte auch einen Shitstorm. Aber es ist so, ja. Es gibt die Quarterbacks, die ich so kenne und ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal irgendwen. Patrick Mahomes, der ist weit weg. Der hat mit 3-4 Jahren angefangen, Football zu spielen, ja. Der Junge, der wurde sein Leben lang darauf getrimmt, das zu machen.
Eigentlich nicht.
Und das ist bei vielen Jungs so. Auch die hier in Deutschland spielen, aus den USA kommen. Die wurden ihr Leben lang dahin getrimmt, mehr oder weniger.
Ja, aber Patrick Mahomes ist ein schlechtes Beispiel. Weil er wurde sein Leben lang darauf getrimmt, Shortstop zu werden.
Ja, okay. Ist ja egal.
Und deswegen ist er auch so beweglich und, kann so komische Würfe machen aus allen möglichen Situationen, weil er diese Shotstop-Bewegung halt in sich hat, dass man auch mal aus voller
aber,
Bewegung.
Aber er ist halt mit den amerikanischen Sportarten so groß geworden, dass er eine extreme Football-Intelligenz besitzt. Ich will hier einem deutschen Quarterback keine Football-Intelligenz abreden, auf gar keinen Fall. Ich sage aber, dass in der European League of Football aktuell ein amerikanischer Quarterback, und ich sage es so, wie es ist, obligatorisch ist. Ist meine Meinung dazu. Um das Spiel auf dem Standard zu halten.
Ich denke, sagen wir es mal so, ich denke, Moritz Mack ist der Einzige, der da vielleicht noch in die Phalanx reinstoßen kann.
Ja, doch. Doch. Er war gut. Das kann man machen. Ja, definitiv. Und wenn man, ich meine, dann hat man andere Optionen. Dann holt man sich vielleicht zwei Army-Receiver oder einen Army-Receiver, einen Army-Running-Back, um das so ein bisschen auszugleichen. Ja, hat man alles schon probiert. Ich habe das über die letzten 20, 25 Jahre im deutschen Football oft beobachtet, in der GFL und so weiter. Ich sage aber trotzdem, dass es immer die sicherere Bank ist, einen guten amerikanischen Quarterback zu holen.
Gut, aber jetzt kommen wir mal wieder zum Spiel.
Off topic.
Die Paris Musketeers, nein, ich schließe daran, haben tatsächlich einen besten Running Back und der ist der Quarterback. Zach Edwards, ja,
schon
74
wieder.
Yards, mal wieder. Und laut den Bildern, die wir davon gesehen haben, wieder dieses, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mache ich vielleicht das oder nicht? Dieses, die Entscheidung, der Groschen fällt nicht schnell genug im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, die wir auch schon erwähnt haben. Braucht halt viel zu viel Zeit für die Entscheidung und deswegen geht es dann auch manchmal echt in die Hose.
Gibt es denn da die Anspielstationen, sind die so frei? Das ist die Frage. Zach Edwards ist ja ein sehr guter Quarterback, wie wir alle wissen. Ich finde aber, er hat auch im Running Backfield mit Bufunda oder Jason Argument, hat er auch einfach keine Unterstützung. Jason Argument ist ja der von den Running Backs am meisten gelaufen ist mit 7 Versuchen, hat insgesamt netto 16 Yards gemacht. Und Jason hat ja bei Ryan Fire mal gespielt und war auch hoch gelobt und ist, glaube ich, auch in der französischen Nationalmannschaft als Running Back. Aber die Leistung, die er dieses Jahr zeigt, das ist für mich unterirdisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es an der Offense-Line liegt oder am System oder an seiner Trainingsbeteiligung, was auch immer, woran es liegt, keine Ahnung. Aber die Leistung, rein statistisch gesehen, und was er auf dem Feld auch zeigt, ist unterirdisch, auch mit dem Fumble, das er provoziert hat. Er kriegt den Ball, fumbelt den und damit gewinnst du normalerweise keine Spiele, ja?
Das ist richtig. Aber vielleicht ist ja das, was viele über ihn vor der Saison gesagt haben, war, dass er tatsächlich schon seinen Zenit überschritten hat.
Also das wirkt ja, das kann teilweise sein. So. Das kann ja sein, ja.
Das wirkt teilweise so, ja, in dem Alter muss ich mir das nicht mehr geben, so ungefähr.
Klar, aber wenn man jetzt, um nochmal zurückzukommen, auf Zach Edwards, der Typ ist ein klares Signing. 24 von 37, ein Interception, ja, 284 Yards, 2 Touchdowns, hat nochmal 74 Yards gelaufen, hat den Walk-in-Touchdown gemacht. Der Typ, ohne den Typ gewinnt Paris kein Spiel.
Das ist richtig. Ich meine, selbst mit dem quasi zweiten Quarterback, auch Receiver genannt, Kyle Sweet, der 100% Passing hat, 4 Yards und einen Touchdown. Das ist so ein Ding, dieses Trickplay. Das hätte man früher in der Saison auch schon mal auspacken können. Da hätte es vielleicht auch schon funktioniert. Auf jeden Fall zeigt das aber, was in Paris mit diesem Team möglich ist an Spielzügen. Ja,
Trickplay war schon cool.
Und da muss mehr von kommen. Und das ist, glaube ich, das Problem bei Zach Edwards Entscheidungstechnik.
Ja. Ein Lieblingsspieler hat aber auch Moritz Mark auf Seiten der Hamburg Sea Devils, und zwar Malik Stanley, der bei den Israel Rams gespielt hat, unter anderem. 5 Catches und jetzt kommt's. 169 Yards. Warte, ich rechne das mal kurz aus. Das ist über 30. Ja.
Das sind ein paar 30 Yards pro Fang.
33,8 Yards für jeden Ball, den er gefangen hat. Das ist schon stark. Er hatte
viel Spaß, würde ich sagen, ne? an seinem Arbeitstag.
Ja. Das war schon richtig gut. Deswegen.
Ja, und das war auch so viel das Leistung, Einzige, was da in der Luft passiert ist bei Hamburg. Während Paris das mal wirklich komplett für das Team verteilt hat. Botella Moreno 88 Yards, Kyle Sweet 54 Yards, Bertelin 80 Yards, Tekedam 60 Yards und dann So durfte auch einmal einen Ball fangen, allerdings den schon für 26 Yards.
Seko So, ne, wirklich 26 Yards, okay. Was war denn mit Eric Schlomm los?
Kein guter Tag, also tatsächlich.
Er war wellenförmig, wie du so mal
schon. Genau. Er hat direkt das erste Ding aus 45 Yards daneben gelegt.
Wir meinen nicht die Figur, wir meinen die Performance.
Ja, und dann hat er aber aus 42 Yards das Ding reingemacht, um dann aus 50 Yards nochmal einen zu machen und sich dann zu denken, 36 Yards, nee, das ist Kinderkacke. Das
nee, den machen wir nicht. Der das ist war irgendwie, zu kurz.
Irgendwie komisch und unter anderem an solchen Details kann man tatsächlich diese Hamburger Niederlage festmachen, dass Paris einfach besser, effektiver performt hat.
Ich habe auch noch ein Argument für die Niederlage der Hamburg Sea Devils. Und zwar das Argument trägt die Nummer 42 und heißt Dawson Dales. Mit seinen 15 Tackles. 1,5 Tackles for Loss für 5 Yards oder minus 5 Yards und eine Interception für 10 Yards. Krasses Spiel.
Ja, zusammen mit Gomis und Flore gefühlt die drei Musketiere da hinten, die haben da einfach mal aufgeräumt und der Hamburg da offensiv auch wenig Chancen gelassen. Während die Verteidigung der Hamburger, das war okay, aber nicht etwas, was ein Spiel entscheiden kann, sag ich.
Also das muss man schon sagen. Es war echt auch Dawson Dales wieder über das Feld geflogen ist, ja. Mega. Ja. Ja.
Dementsprechend war es das, ne, für Hamburg, würde ich sagen. Also da ist jetzt tatsächlich.
Game over.
Auch in Hamburg endgültig Game over. Den letzten Strohhalm, Helmchen, um genau zu sein, hat man nicht halten können, hat man nicht ergreifen können. Das war's die Saison. So.
Was ich ein bisschen schade finde, ist die Zuschauerzahl. Und zwar waren am Stadion Hohe Luft an diesem Wochenende 2783 Zuschauer. Das haben in Hamburg schon mal deutlich mehr erlebt. Ich appelliere jetzt mal an die Hamburger Fans, und ich glaube, ihr seid keine Erfolgsfans, sondern steht zu eurer Mannschaft und geht bitte weiter ins Stadion, um das Team weiter zu unterstützen. Das würde mich sehr, sehr freuen, dass wir diese Zahlen hier ja weitersehen oder auch weiter steigen sehen. Finde ich toll.
Ja, das sehe ich ähnlich. Beim letzten Spiel von Rheinfire in München haben wir in einem Spiel gefühlt zwei verschiedene Spiele gesehen, oder?
Ich weiß nicht, was
du meinst. Ein knappes und ein sehr deutliches.
Ja. Wann hast du das knappe Spiel gesehen?
In der ersten Halbzeit war es durchaus knapper als in der zweiten Halbzeit.
Ja gut, in der ersten Halbzeit war es durchaus knapper, kann man sagen. Ja, das stimmt, ja.
Ja, sagen wir mal so, da hätte das Spiel gefühlt durchaus kippen können. Ist dann nachher leider Gottes in die falsche Richtung gekippt und Rheinfire hat 60-23 gewonnen. So deutlich das Ergebnis ist, so meiner Meinung nach von Münchner Seite her knapp war es eigentlich, denn die haben alle allein auch schon 444 Yards gemacht. Nur wenn dein Gegner dann fast 600 Yards macht mit 575 Yards, wird es schwierig, das Spiel zu gewinnen.
Meine Meinung, die Minnesota Ravens haben wirklich gut gespielt. Die haben auch einen super Auftakt gehabt, ja. Und der Halbzeitstand von 26-16 war wirklich knapp. Tolles Field Goal, 45 Yards geschossen. Was ich aber auch toll fand, sind die 5011 Fans im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching, die da die Mannschaften wirklich angefeuert haben. Ich habe kurz gezuckt beim 75-Yard-Touchdown von Chad Jeffries auf Markell Castle über 75 Yards zum Touchdown. Da habe ich kurz gezuckt. Um mich selber jetzt so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen vielleicht. Ich fand die erhitzten Gemüter während dieses Spiels relativ unpassend. Und es gab auch den einen oder anderen Spieler, den ich gleich noch namentlich erwähnen werde, der sich hoffentlich vor irgendeinem Ausschuss der Liga dazu mal äußern muss, weil das ging einfach gar nicht. Und das finde ich einfach unter aller Sau. Und so benimmt man sich nicht. Es reicht, wenn man alles im Live-TV nachvollziehen kann und sehen kann, wie die Person sich verhalten hat und Schläge austeilt, irgendwelche blöde Sprüche raushaut. Aber ich hoffe, das wird noch ein Nachspiel haben für die Person, weil dafür ist dieses Fernsehbild da und dafür steht definitiv diese Liga nicht für dieses Verhalten.
Ja, also tatsächlich, es gibt immer mal ein bisschen Gerangel, ein bisschen Geschubse, aber das war schon mehr als ein bisschen. Und ich meine, es ging in dem Spiel auch um was, da muss man ein bisschen nicht drüber reden und da darf man auch ein bisschen erhitzt sein.
Absolut, denn mal ohne Emotionen geht das auch nicht, aber nicht auf diese Art und Weise.
Aber das war der Schritt drüber, vielleicht sogar auch 3-4 Schritte.
Ich möchte eine Zahl nennen. Du hast eben die Total Offense Yards und so weiter genannt und ich möchte kurz die Average Gain per Play nennen und die liegt bei München bei 5,8, also bei jedem Play, was sie gemacht haben, haben die 5,8 Yards gemacht im Durchschnitt und die Rheinfire hat 12,8 Yards im Durchschnitt per Play gemacht und das ist einfach eine Zahl der Superlative. Also sowas habe ich, glaube ich, wirklich selten gesehen und ich müsste mal andere Statistiken durchkämmen von uns, ob wir so schon mal unterwegs waren.
Also auf gut Deutsch, jeder Spielzug war ein First Down. Ganz einfach. Und bei den anderen nur ein halber First Down. Beide Quarterbacks haben auch tatsächlich über 60% der Pässe angebracht.
Mhm.
Also es waren, wie soll ich sagen, es war tatsächlich ein offeneres Spiel, als das Ergebnis meiner Meinung nach zulässt.
Ja, Jalen Clark aber mit, warte, ich muss mal eben drauf gucken, ob ich jetzt hier richtig gucke, weil wir haben ja auch Roderick Dillon gesehen.
13 von 19 für 285 Yards mit 68% und 7 Touchdowns.
Genau, 68%, ja, genau. 13 Bälle an den Mann gebracht, nur mal kurz zum Erwähnen. Und davon waren 7 Stück ein Touchdown.
So nach dem Motto, ernsthaft, jeder Zweite ist hier drin, sag ich mal.
Das ist schon absolut absurd. Und auch die Receiving Crew. Wir haben mal Hungo, Schlesinger, Patterson, Kofi, Neugebauer, Sauerland. Und es gibt nur einen, der keinen Touchdown hat auf dieser Liste und das ist Neugebauer. Und das finde ich schon echt krass. Auf der anderen Seite aber, wen ich sehr gerne mit einem großen Lob erwähnen möchte, ist Marvin Rutsch. Der Typ hat gekämpft, gebissen, gefightet, gelitten, geblutet, geschwitzt. Der hat alles rein und raus gepackt, was er vor der Saison auch zugesagt hat zu dieser Mannschaft. Er ist nämlich von den Frankfurt Galaxy runtergegangen zu den Munich Ravens, um dieses Team aufzubauen, um ein Team-Captain zu sein, um ein Vorbild zu sein. Und Marvin Rutsch, Chapeau für diese Leistung und Chapeau, dass du dein Wort da hältst. 15 Catches, 137 Yards, ein Touchdown. Und ich glaube, du hast viel einstecken müssen. Du hast viel gemacht. Du hast mehr als nur einen Step mehr gegeben. Also wirklich ein Riesenlob von meiner Seite. Richtig krass.
Ja, und auch Chad Jeffries hat im Prinzip alles gegeben. Er hat 38 Pässe von 59 Versuchen für 64% und 402 Yards und zwei Touchdowns einem Mann gebracht. Der hat auch alles versucht. Der hat da versucht, wirklich irgendwie jeden Ball irgendwo hinzuwerfen. Und Marvin Rutsch und Markell Kersel waren da immer am anderen Ende. Die haben auch Gas gegeben, aber leider eben im Prinzip nur zwei Touchdowns da ausgebracht. Ojewo hingegen, das war nix.
Komisch, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe Tommy war Ojewo, darauf habe ich gewartet, ja. Der hat insgesamt netto 9 Yards. Also unsere Defensive Line. Boah, das ist der Steel Curtain. Meine Herren, also ich will jetzt nicht so ausfallen werden, aber wuh.
Was war denn da los? Als Running Back ist so ein Spiel gegen sowas auch eins, wo du dir überlegst, ey, es tut weh, könnte ich mich nicht auswechseln lassen. Das bringt dir heute nämlich nichts mehr. Das war bei Ojewo ähnlich. Das hat einfach nichts mehr gebracht. Der hat einen Ball gekriegt und dann ist er irgendwo vorgelaufen.
Und ich möchte sagen, jetzt ohne Chad Jeffries, also ich nehme Chad Jeffries mal raus. Wir haben zwei Running Backs mit Tommy Vaojevo und Salvo. Und beide combined haben insgesamt 7 Yards bei 6 Versuchen. Also die haben auch nicht versucht zu laufen, weil sie gemerkt haben, oh Backe, das bringt nichts. Chad Jeffries hat mit seinen 9 Rushings und insgesamt 45 Yards netto echt eine gute Quote. Aber es ist, ich finde auch immer schwer, einen Quarterback zu tackeln. Es rechnet in unserer Liga, ja, die rutschen rein. Du weißt nicht, läuft da, wirft da, greife ich den an, gehe ich in die Zone. Das ist alles nicht so einfach.
Ja, du bist in der Rückwärtsbewegung und so weiter.
Ein Running Game war einfach nicht vorhanden. Was hat denn Glenn Tunga gemacht?
Glenn Tunga, der hat einen Touchdown gemacht und 12,7 Yards im Durchschnitt bei 165 Yards total.
13 Versuche, 165 Yards,
und zwar 12,7 im Durchschnitt. Brutto und netto, beides das gleiche. Da ist nichts rückwärts gegangen oder sonst seitwärts oder so. Das waren 165 Yards geradeaus.
Nochmal Shoutout an die Unsung Heroes, unsere Offense Line. Wir haben nur 1 Yard Loss und das ist vom Rohat und ich glaube, das ist vom Abknien, wenn ich das mal
wahrscheinlich
so erwähnen darf.
Könnte
das
ich
ist nicht, vorstellen. Dass die Offense Line schuld ist. Ansonsten steht da eine klare Null an Lost Yards beim Rushing. Das ist auch echt geil. Ja, Sage Kendos, Tyrone Alexander, alle hatten ihre Chance. Willie Patterson, toll. Ja. Rohat Dagdelen, um dich nochmal loben zu erwähnen, mein Lieber. 3 von 3 Pässen angebracht, 51 Yards, spektakulär. Einfach wirklich spektakulär. Hast auch noch dein.
Ja, dafür einen für 26, der war echt schick.
Ja, genau. Der war tipptopp. 2 Runs gemacht, einen für insgesamt 5 Yards, ja genau. Und der eine war wahrscheinlich dieser Abknieher, nennt man dann. Ne? Das muss man leider so.
Würde ich mal.
Nee, schön gemacht. War toll.
Ja, war toll. Kommen wir zu Verteidigung. Ich sag mal so.
Ah, warte, ich möchte noch mal. Warte. In München, die haben einen Kicker, ne?
Mhm.
Sollte man mal einen Blick drauf werfen. Werner,
Kollegen Werner,
mein Lieber, im ersten und zweiten Quarter 3 Field Goals insgesamt, 32, 31, 45 Yards, alle gut. Tipptopp. Danach durfte sie nicht drauf mehr ran, weil man Touchdowns machen wollte.
Was ja auch verständlich war zu dem Zeitpunkt. Ja. Der Mann ist tatsächlich einer, der dich zumindest dazu immer bringt, irgendwie mit Punkten vom Platz zu gehen, sobald du in der Red Zone bist. Also, den kann man durchaus gebrauchen. Wie gesagt, die Defensive. Bei Ryan Fire, die Defensive, vor allen Dingen die Tackle-Statistik. Ist das die längste Tackle-Statistik, die wir die ganze Saison gesehen haben?
Sollten wir uns mal, weiß ich gar nicht. Das kann ich sein. Glaube, die ist relativ lang,
ja. Ja, 8 Leute. Ist jetzt nicht wenig. Kennen Sie mit 10 Tackles. Und Mario Williams mit 8, der übrigens im Fernsehen gefühlt bei jedem zweiten Spielzug erwähnt wurde. Warum? Weiß ich nicht. Er ist ein guter Spieler. Aber mal gucken. Flammo Simon 7.
Warum wird Mario Williams bei jedem zweiten Spielzug erwähnt? Weil er einfach der beste Spieler dieser Liga ist.
Weil er vor allen Dingen
um es nochmal zu erwähnen.
Weil er ungefähr bei jedem Spielzug auch was daneben stehen zu sagen, mindestens zu sagen hat. Oder da in der Gegend dieses ganzen Spielzugs rumläuft. Er ist halt immer da. Also tatsächlich, Till Jansen mit 5 Tackles ist am anderen Ende dieser 5-Tackle-Statistik.
Der hat aber einen guten Hit gelandet. Hast du den gesehen in den Highlights? Heide, Witzka, Till Jansen. Wo ich sehr froh darüber bin, dass Flamur Simon wieder da ist. Und er hat direkt, ich sag mal wirklich, er hat richtig dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, hat Druck gemacht, war da. Auch nochmal Shoutout an Marius Kenzie, ja. Er ist ja auch, als Flamur sich verletzt hat, in diese Midlinebacker-Position nochmal reingerutscht, ja, ohne sein ich würde fast behaupten, Best Buddy Flamur da durchzustarten. Und das hat er die letzten Spiele echt top bewiesen und hat jetzt auch schon wieder 10 Tackles auf der Statistik. Ja, Shoutout an dich, mein Lieber, richtig geil. Also das
hat läuft dich das mit der Rückennummer nochmal überrascht?
Ne? Nicht, dass ich auch die 44 mal getragen hätte, Patrick. Ich weiß nicht, ob du die hattest.
Auch.
Oder
ich hatte die auch.
Auf Anspielen, ja, deswegen spielst du darauf an, okay. Ja.
Genau. In Münchner Verteidigung, die hatten eigentlich eine ganze Menge zu tun, aber irgendwie ist es nicht auf den Platz gebracht, sag ich mal.
Ja, Joshua Akena Marquez de Pombal. Das ist ein Name, wa?
Das war der beste Tackler der Munich Ravens mit 8. Genau. Und dann kommt noch ein Camby mit 5 und dann war es das.
Ja, die hatten einen harten Tag, die Jungs. Und Junior und Camby ein tolles Spiel gemacht, aber ich glaube, unsere Offense-Line hat die einfach überrannt. Und deswegen erwähne ich auch nochmal Zirngiebel, einen der Defensive Linemen, der sich einfach daneben genommen hat, wie ich anfangs oder eingangs schon gesagt habe. Und das kann ich nicht verstehen, mein Lieber, dass man sich so aus der Fassung bringen lässt. Ne? Man kann Spiele verlieren und ich glaube auch, dass unsere Offense Line dir bestimmt keine netten Worte zugerufen hat und dass es bestimmt auch unangenehm ist, gegen die Truppe, gegen den Panzer, den wir da vorne stehen haben, zu spielen. Aber irgendwo hört's auf und das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass die Liga sich diese Plays anguckt und über das ein oder andere mal nachdenkt und es vielleicht auch eine Sanktion gibt in Richtung der Munich Ravens.
Ja, das war tatsächlich nicht in Ordnung. Ich persönlich bin ja auch öfter mal laut geworden auf dem Platz, egal in welcher Sportart. Aber das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich mal vom Platz geflogen bin, weil ich einen Helm in die Bank geschmissen habe. Hm? Tatsächlich war das für die Bank gefährlicher als für alle anderen, aber kam jetzt nicht so gut. Aber yep. Tatsächlich ein bisschen zurückhalten. Du hast da schon viel genug zu tun. Power dich nicht aus mit so einem Quatsch.
Ja, das ist Quatsch. Genau wie du sagst, das ist einfach Quatsch. Das braucht keiner. Naja,
damit,
so ist es. Lass uns mal
das Playoff-Picture
auf die nächste Woche schauen. Genau, Playoff-Picture auch.
Ja, oh. Yeah, das Playoff-Picture diese Woche ist ja um ein Teilnehmer, sage ich mal, ärmer. Und Stand jetzt, wären jetzt Playoffs, wäre das Halbfinale, die Wildcard, einmal Frankfurt gegen Tirol. Mhm. Frankfurt übrigens sicher in den Playoffs, die können da auch nicht mehr rausfliegen. Dann auf der anderen Seite das Wildcard-Spiel Stuttgart gegen Wroclaw. Die Gewinner da draus spielen, Stand jetzt, gegen Rheinfire, also Frankfurt oder Tirol.
Oh, das wäre, also stell dir mal vor, da kommt noch mal Frankfurt. Oh.
Ach Gott. Soll ich dann kicken, um eine Spielspannung zu geben?
Nee, ich krieg da wieder Herzkasper.
Ich weiß, deswegen frag ich ja. Und auf der anderen Seite hättest du als Gegner der Vienna Vikings, die auch definitiv im Halbfinale stehen, dann Stuttgart oder Wroclaw. Das wären beides auch knappe Spiele. Also bis jetzt sind die potenziellen Finals wesentlich sexier als jedes Wildcard-Spiel.
Jupp.
Aber es sind noch genug Teams im Playoff-Rennen.
In the Hunt.
In the Hunt. So, Frankfurt sind ja, ist ja in den Playoffs. Aber die können durchaus auch noch den Spot von Rheinfire einnehmen. Indem sie entweder, also wenn sie jetzt das nächste Spiel auch gewinnen, beide das nächste Spiel gewinnen, also beide genau gleich viele Niederlagen am Ende der Saison haben und Frankfurt Rheinfire mit über 24 Punkten Unterschied geschlagen hat. Dann tauschen die beiden Plätze in dem Playoff-Tree. Da muss Rheinfire ins Wildcard-Spiel.
Ja, aber dazu muss Rheinfire dieses Wochenende verlieren. Nee, nicht verlieren, aber Galaxy muss gewinnen und das nächste Wochenende muss Galaxy
gegen mit
mehr mit 24 Punkten gewinnen als das 9:33. Also die müssten dann schon 34:9 gegen Rheinfire gewinnen.
Mit mehr als 24 Punkte. Genau.
Das hast du schön gesagt, ja. Mit mehr als 24 Punkten.
So, das ist umgekehrt dann für Rheinfire. Die sind im Halbfinale sicher, wenn sie alles gewinnen. Oder sie verlieren mit weniger als 24 Punkten gegen Frankfurt, dann auch. Stuttgart, da wird es nämlich dann schon was komplizierter. Denn Stuttgart ist auf jeden Fall in den Playoffs. Mit mindestens einem Sieg. Mit einer Niederlage gegen die Raiders, in dem die Raiders ihr letztes Spiel mit mehr als 3 Punkten verlieren. Oder Thunder seine letzten beiden Spiele verliert. Oder Wroclaw mindestens ein Spiel verliert. Also da ist noch viel in der Schwebe, sage ich mal.
Ja.
Genauso die das Raiders.
Das klingt so kompliziert.
Ist es auch tatsächlich, aber es geht sogar noch komplizierter. Die Raiders Tirol sind sicher mindestens in der Wildcard, wenn sie 2 Spiele gewinnen. Wenn sie die Surge mit mehr als 3 Punkten schlagen. Und die Search weniger als 3 Punkte scoren. Wenn sie nur ein Spiel gewinnen, dann sind sie noch in den Playoffs. Wenn Thunder beide Spiele verlieren und die Ravens ein oder mehr Spiel verlieren.
So, jetzt bitte kurze Nachricht von allen, die das sich gemerkt haben.
Es geht ja noch weiter. Sie sind aber auch in den Playoffs.
Oh Gott.
Ja. Wenn Thunder oder die Panthers ihr letztes Spiel verlieren und zur gleichen Zeit die Ravens eins der letzten 2 Spiele verlieren. Wenn sie beide Spiele verlieren, die Raiders Tirol, dann sind sie drin, wenn die Ravens 2 Spiele verlieren, Thunder sein letztes Spiel verlieren und das Punkteverhältnis weiterhin für die Raiders Tirol aussieht. Wenn die Ravens ein Spiel verlieren, dann, wenn Thunder das letzte Spiel verlieren, während der Punkt des Punkteverhältnisses auf Seiten der Raiders aus Tirol bleibt.
Okay, ich habe mir nichts davon gemerkt, Patrick.
Ja, ich hab's ja da, ich kann's dir ja immer sagen. Und München kann auch noch in die Playoffs kommen. Die müssen beide Spiele gewinnen, während die Raiders, Thunder und Panthers jeweils nur 7-5 in ihrem Record haben. Also 7 Siege, 5 Niederlagen. Dann sind die Ravens tatsächlich im Tiebreaker vorne. Also das ist tatsächlich noch möglich. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht so unwahrscheinlich.
Nee, das stimmt. Ich glaube einfach, lass uns mal den Sonntag abwarten und dann wissen wir definitiv mehr in Richtung Playoff.
Genau, bei Berlin und Wroclaw hast du im Prinzip zweimal das gleiche Szenario. Beide müssen gewinnen, während der andere verliert. Und dann ist das Ding gegessen. Ne? Also es ist.
War es das mit dem Playoff-Picture?
Das war das Playoff-Picture. Der Rest ist raus.
Also wer es verstanden hat, bitte eine Mail an podcast@rheinfire.eu.
Zu Händen.
Ich frage das dann nochmal ab. Genau. Ich möchte aber noch eine positive Nachricht reinbringen. Und zwar eine sehr positive Nachricht. Und wir haben das zweite Mal einen Rheinfire MVP of the Week in der European League of Football. Und es ist das zweite Mal in dieser Saison Jadon Clark. Einmal in Woche 3 und jetzt einmal in Woche 11 hat er den MVP-Titel geholt für seine 7 Touchdowns, die er erworfen hat. Und die 285 Yards. Und das ist schon echt, ja, top. Lieber Jadrian, hast du
gut gemacht. Sag mal, wenn du solche Zahlen präsentierst, wird es auch schwierig, an die vorbeizukommen, sag ich mal, bei sowas.
Ja, das stimmt. Und da ist mir auch aufgefallen, jetzt nochmal vielleicht in Stuttgart Search, Kenyatti Allen war ja auch mal MVP of the Week, vor 2 Wochen.
Das ist richtig.
Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken. Naja, nicht meine Entscheidung.
Deine Entscheidung, Halja, aber sind die Tipps für die nächste Woche, Woche 13. Und zwar Fischewa in Wien, sag ich. Ja. Nach dem Hinspiel von 41-12 für Wien wird es jetzt ein schnuckliges 40-3 für Wien.
Ich würde behaupten, Wien will nochmal Punkte machen und nochmal ein paar Leute spielen lassen und deswegen schätze ich auf ein 60-0.
60-0.
60-0 für Wien.
Dann ein Spiel, was in den Playoffs so richtig schön den Zeiger durch die Gegend drehen kann. Stuttgart in Tirol. Da geht ja noch.
Wenn Tirol so spielt wie letzte Woche gegen Wien, dann hat man eine echte Chance gegen die Stuttgart Search.
Ja, und dennoch denke ich, Stuttgart gewinnt zwar. Ja, gewinnt 32-25.
Oh, knapp.
Das Hinspiel war 6-3.
24-21 für Tirol.
Okay. Und beide haben wahrscheinlich total verkackt beim Tipp, weil das wird wieder ein 6-3 wie das Hinspiel.
Egal.
München gegen Mailand in Mailand.
Ja,
wird ein München will es wissen und all Gas geben und vielleicht am Ende dastehen und einen Playoff-Platz in Händen halten. 37-16.
35-10 für München.
Ja. Ich meine, das Hinspiel war ja schon ein Schlachtfest, sage ich mal, mit 56-37. Schauen wir mal. So, Barcelona. Ja,
das nächste Spiel ist diesmal in Paris. Ist interessant, dass das diese Woche gespielt wird, ja.
Barcelona in Paris. Ja, 42-12, sage ich da mal, für Paris.
Ich sagte auch irgendwas. Ja.
Es ist schön, dass du irgendwas sagst.
Ja, ich überlege gerade nochmal, aber es wird so ein 35-6 für Paris.
Ja, irgendwie Barcelona, das ist, hat stark nachgelassen nach dem anfänglichen.
Schwach angefangen und stark nachgelassen.
Genau. Prag gegen Köln. Das finde ich sogar ein sehr interessantes Spiel. Das Hinspiel 23-14 für Köln. Sage ich diesmal ein 27-17 für Köln. Nee, das haben wir als Ergebnis nicht.
Ja, 24-17 für Köln.
24-17. Dann Frankfurt gegen die jetzt natürlich ein wenig enttäuschten Hamburg Sea Devils.
Ja, das kann nur verrückt werden.
Ich glaube halt, nach einem 17-14 im Hinspiel gibt sich Frankfurt diesmal so eine Blöße nicht und gewinnt 32-14.
Ich glaube auch, dass Frankfurt sehr deutlich gewinnen wird mit 27-10.
Zu 10. So, und dann Rheinfire bei unseren Freunden, den Helvetic Guards, die man ja im Hinspiel 51-0 nach Hause geschickt hat im Regen.
Oh, bitter.
Ich glaube, auch diesmal wird es ähnlich mit 42-7.
Ich, vielleicht meine Meinung dazu, wenn die jemand hören möchte. Das wird so ein Spiel, wo du versuchst, schnell viele Punkte zu machen, damit die Backups auf dem Platz können. Und Spielpraxis
sammeln. Das geht ja meistens in die Hose.
Ja, sowas geht oft in die Hose, das stimmt. Ich glaube auch, dass die Helvetic Guards auch um Silas Nesita ein Wörtchen mitreden möchten. Ist auch eine lange Anfahrt, bla 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 bla. Trotzdem in 45-7 für Rheinfire.
Also 3 Punkte mehr als ich.
Das wird die Woche 13.
Ja, das wird die Woche 13. Mal gucken, ob wir da im Tippspiel ein bisschen aufholen können. Wer weiß. Was machen wir am Wochenende? Wir sind nicht in der Lidl Arena. Wir beide.
Nein, ich bin leider nicht da. Obwohl ich morgen in die Schweiz fahre. Und bis Samstag dort bleibe, aber Sonntag nicht dort bleiben kann.
Aber dafür bist du Sonntag in Benrath beim Junior Bowl.
Das ist korrekt. Und darauf möchte man natürlich nochmal hinweisen. Also, wir sind am Sonntag beim Junior Bowl in Düsseldorf-Benrath. Dort spielen die Düsseldorf Panther U19 gegen die Berlin Adler U19 in der GFL Juniors um den Titel Es ist eine Wiederholung des Finales von letztem Jahr und Düsseldorf ist amtierender deutscher Meister und hat die ganze Saison wirklich, boah, wie kann man sagen, nicht nur dominiert, sondern alle anderen Mannschaften, man kann es glaube ich so sagen, deklassiert. Und jetzt kommt es im Finale gegen die Berlin Adler nochmal zum Showdown und da bin ich echt gespannt, schaffen die Düsseldorf Panther es, die Berlin Adler zu schlagen? Viele sagen, ja, alle Wetten gehen in Richtung Düsseldorf, aber die Berlin Adler haben da natürlich ein Wörtchen mitzureden. Und Patrick und ich werden vor Ort sein. Ich werde auf dem Feld ein paar Interviews geben. Es werden viele Leute auch von Rheinfire da sein. Auch alle Rheinfire-Fans, die jetzt hier zuhören, kommt doch vorbei ins Stadion auf Benrath. Unterstützt die Jugend. Schaut euch da schon mal vielleicht oder teilweise Jungs an, die eventuell nächstes Jahr schon oder übernächstes Jahr oder danach das Jahr bei Rheinfire spielen können. Schaut euch die mal an. Und kommt vorbei, es wird ein riesen Footballfest, Bernie wird da sein, das wird cool.
Ja, wir sind da, wir sind wieder wie immer zu jedem Blödsinn bereit und wollen ein gutes Spiel sehen eigentlich.
Hast du Uhrzeiten, sonst gucke ich nochmal schnell rein.
Um 15 Uhr, so viel ich weiß, aber ich gucke mal gerne
rein. 15 Uhr ist Kickoff, meine ich, ne? Genau. Aber ich gucke erstmal nochmal rein, weil da gibt es so ein Bildchen im Internet. Also, 27.08.2023 in Düsseldorf-Benrath. Und um 13 Uhr werden die Tore geöffnet. 14 Uhr beginnt die Pre-Game-Show mit Musik, Interviews und vielem mehr. Und 15 Uhr ist Kickoff. Tickets gibt es aktuell zu kaufen und sind auch wirklich, da kann man nicht sagen, dass die teuer sind, ne? Sind erhältlich online. Genau, also ich glaube, ein Zehner kostet dann ein Ticket. Sind erhältlich online. Also greift zu, 40% aller Tickets sind schon verkauft. Ja, ich würde mich sehr freuen, euch am Wochenende beim Junior Bowl zu sehen.
Ja, ich mich auch. Und wir beide sehen uns nicht nur am Wochenende beim Junior Bowl, sondern sehen uns auch nächste Woche wieder. Und ihr hört uns nächste Woche wieder, wenn wir vielleicht ein einfacheres Playoff-Picture haben als dieses Jahr.
Das ist wohl so. Patrick, danke.
Ja, dann bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis Sonntag. Tschüss.
Danke euch allen. Bis dahin. Ciao.
Das war der offizielle Rheinfire-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfire.eu. Go, go.